Zwei Menschen können sich schon selten unterhalten, ohne Raum für Missverständnisse zu lassen. Und jetzt erwarten wir auf einmal, dass eine künstliche Intelligenz das schafft, Menschen einwandfrei und eindeutig zu verstehen. Wie kommen wir dazu und ist das überhaupt möglich? Darüber spreche ich heute mit Johannes Lierfeld.
Unfuck your data, deine Machete im Datendschungel. Daten durchdringen immer mehr von uns und unserem Leben, sowohl privat als auch beruflich. Für Unternehmen werden sie vom Wettbewerbsvorteil zum Überlebensfaktor. Wer seine Daten nicht effektiv nutzt, geht unter. Es wird höchste Zeit, das Datenchaos in den Griff zu bekommen. Bei Unfuck Your Data spricht Christian Krug jeden Donnerstag mit Datenprofis darüber, wie du Ordnung in das Datenchaos bringen kannst. So holst du das meiste heraus. Für dein Unternehmen, deine Kundinnen und Kunden, sowie natürlich für dich.
Hallo und herzlich willkommen bei Unfuck Your Data, dem wahrscheinlich coolsten deutschsprachigen Data-Podcast. Und heute haben wir wieder eine Folge, die mich lokal zurück an den Ort meines ersten Datenprojektes bringt, nämlich nach Bonn oder in der Nähe von Bonn. Da sitzt mein heutiger Gast. Bei mir ist Johannes Lierfeld. Herzlich willkommen, Johannes, und stell dich den Zuhörerinnen und Zuhörern doch mal ganz kurz vor. Wer bist du und was machst du?
Ja, vielen lieben Dank, Christian. Ich freue mich sehr, heute dabei sein zu dürfen. Ganz kurz, ich beschäftige mich seit rund 10 Jahren mit dem Thema KI, vor allen Dingen mit Fokus auf die Ethik auch. Habe seinerzeit in der Disputation zu meiner Doktorarbeit das Thema KI und Ethik als eine der drei Thesenbereiche gewählt und seitdem halt am Thema nicht mehr losgelassen und habe, je nachdem wie man es zählt, 6 oder 7 Sachbücher dazu geschrieben und die ein oder andere Keynote, viele Vorträge, einiges geforscht und bin da doch recht umtriebig, versuche jetzt auch im unternehmerischen Kontext immer mehr dazu machen, auch im Consulting-Bereich und von daher extrem gespannt, wie die Sache weitergeht und freue mich sehr heute auf unsere Diskussion.
Das heißt, KI und Ethik jetzt mal aus einer Forscherbrille mit dem Spagat zur Anwendung.
Sozusagen, genau.
Ja, das finde ich, finde es mal ganz, ganz cool zu sagen, weil das hast du oft zwei, ich sage mal, Lager, die sich gegenüberstehen. Du hast zum einen diese Akademiker, die da forschen und machen, wo ich ja auch mal dazu gehört habe. Und auf der anderen Seite die Anwender, die immer sagen, nee, wir brauchen praktikable Dinge. Und die Akademiker sagen, die Grundlagen müssen klar sein. Jetzt bin ich gespannt, wie du diesen Brückenschlag, diesen Spagat hinkriegst, die beiden Welten, gerade beim Thema KI, was ja jetzt so, ich nenne es mal, das Thema unserer Zeit der nächsten Jahre sein wird, hinkriegst.
Ja, ich denke, es muss beides passen einfach. Es ist zu kurz gedacht, wenn man nur aus der Theorie oder nur aus der Praxis daran geht. Und das ist letztlich auch der Punkt, warum ich unbedingt auch mit unserem eigenen Think Tank da ein bisschen was tun wollte. Da es mir halt irgendwie absurd erscheint, wenn man nur in der akademischen Blase des Elfenbeinturms da Dinge postuliert. Aber da fehlt natürlich auch der Effekt auf die Welt und die Nachhaltigkeit. Und das geht nur, wenn man selber was anpackt. Und von daher denke ich, das schließt sich überhaupt nicht aus. Es wird halt nur von den zu wenigen Leuten oder den wenigsten so praktiziert. Mich hat es nicht abgeschreckt. Von daher, vielleicht ist ja der eine oder andere auch nach dem Podcast motiviert, dann mal in die eine oder andere Gegenrichtung seine Fühler auszustrecken. Wer weiß das schon.
Sehr schön. Und das heißt, sagen wir jetzt von der akademischen Seite aufziehen und zu sagen, hey, was sind denn die Gefahren? Weil wir hatten den AI-Act, der jetzt kürzlich rauskam. Und wenn man das alles zu sehr vertheoretisiert, ist mein Gefühl, ja, dann wird es irgendwie in der praktischen Anwendung schwierig, wenn du es überregulierst. Und da sind wir gerade in meinem Bauchgefühl, jetzt nicht datengestützt, EU und Deutschland technisch gut dabei, Dinge überzuregulieren. Wie siehst du das jetzt so AI-Act und Themen und sagst, okay, hey, das ist ja auch ganz große ethische Implikationen. Wie ist jetzt so deine Meinung mit den beiden Herzen, Forschung und Anwendung?
Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, vom EU-AI-Act bin ich weder aus der wissenschaftlichen Sicht noch aus der praktischen allzu überzeugt. Ich denke, gerade für die praktische Anwendung bleibt es halt viel zu sehr in den Gemeinplätzen stecken. Da werden halt mehr oder weniger Selbstverständlichkeiten formuliert und es wird aber nicht eingelöst, genau wie es denn umgesetzt werden soll, zum Großteil, was mich stört, dann, also es bleibt sehr abstrakt. Und zum Zweiten sind wir natürlich in Deutschland oder in Europa Weltmeister, also speziell in Deutschland, der Verordnungen und Co. Und wenn wir nur an die Datenschutzverordnung denken, und die ist ja international natürlich irgendwo ausgehebelt. Also das sind genau die Knackpunkte, wenn wir hier in Europa die Wiege wären der gesamten Entwicklung, dann würde es Sinn machen, diese stramme Regulierung zu fahren. Denn dann hätten wir auch sozusagen, wären wir da komplett am Drücker. Europa würde sich als ethische Wiege eignen. Leider sind aber die Frontrunner USA, China und Co. Und das macht es dann irgendwo problematisch. Also wir laufen dann tendenziell immer hinterher.
Das heißt, wir versuchen was zu regulieren, wo wir eigentlich hinterherren und daher gar nicht die Hand drauf haben, was entwickelt wird.
Ja, genau. Das ist halt sehr problematisch, wenn man sozusagen mit dem Ursprung gar nicht so viel zu schaffen hat. Es gibt natürlich immer wieder ein paar Anwendungsfälle oder jetzt auch mit Mistral AI oder Mistral AI endlich einen europäischen Player. Diese Pariser Startup, die ja extrem gehypt sind und als Konkurrenz zu OpenAI sich schon positionieren. Was natürlich sehr wünschenswert ist, aber das ist ja ein singuläres Phänomen. Mal schauen, wie das ist sehr spannend, wie das weitergeht. Das hätte vor ein, zwei Jahren noch keiner erwartet und die sind ja auch wie aus dem Nichts praktisch gekommen.
Ja, ich habe jetzt auch gelernt, dass jetzt nicht bei Gen-AI, aber bei so Bilderkennung oder Schrifterkennung ein Hamburger Startup aus mit 16 Leuten, glaube ich, die internationale Konkurrenz ein paar Mal auf Wettbewerben eingestampft hat. Ja, okay. Die haben das Benchmark in diesen Wettbewerben und den ersten war wohl irgendwie so 50% Erkennungsquote, mussten die schaffen, um teilzunehmen. Und das Hamburger Startup hat da, die haben die Konkurrenz in den Boden gestampft, weil die über 90% hatten. Wow. Und das Benchmark war dann eben bei den nächsten Wettbewerben höher, weil die gesagt haben, okay, wenn der Top-Player da ist, dann müssen die anderen, können wir jetzt hier nicht schaulaufen für den machen und die anderen hinterherhinken lassen. Also ich glaube, es gibt schon diese Startups. Ja, ich meine, OpenAI ist natürlich halt bei Gen-AI absolut, ist jetzt mal Marktdominanz, zumindest im westlichen Bereich. Ich muss sagen, ich beschränke mich da ein bisschen auf die westliche, weil ich aus China wenig mitbekomme.
Das ist allerdings wahr. Und da muss man sich auch natürlich fragen, wenn man jetzt in eine Richtung ethische Regulierung denkt. Ja. Wir haben natürlich weltweit, wir haben keinen sozusagen Weltethos oder eine auch nur verbindliche Ethik für die Menschheit als solche. Und da greift auch der kategorische Imperativ von Kant natürlich viel zu kurz, der ja einer meiner Aufhänger war, um zu sagen, kann man das benutzen, kann man das aufbohren, um eine KI-Ethik zu etablieren.
Warte mal, jetzt musst du ganz kurz, Johannes, jetzt musst du für alle, also mein Abi ist ein bisschen her, ich weiß, dass ich den kategorischen Imperativ von Kant irgendwann mal in der Schule hatte, aber kannst du ihn nochmal hier in Erinnerung rufen, was der eigentlich aussagt und warum geht er dir zu kurz?
Ja gut, die Grundaussage, oder wie Kant es formuliert hat, handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde. Mhm. Und das klingt abstrakter, als es ist. Es ist tatsächlich, für meine Begriffe verkürzt gesagt, einfach nur ein Update der biblischen Prämisse, was du nicht willst, dass man dir tut, das füg auch keinem anderen zu. Mhm. Problematisch ist daran, dass wir natürlich in ganz anderen kulturellen Kontexten global denken müssen. Also da kann das, was der eine als Gesetz möchte, kann für den anderen eine Dystopie bedeuten. Und das kann in verschiedensten Kontexten gedacht werden, religiös, politisch, wie auch immer. Von daher greift so ein kategorischer Imperativ, der von der Subjektivität letztlich ausgeht, zwangsläufig irgendwie ins Leere oder zu kurz. Das ist meine Kritik daran.
Bei diesem kategorischen Imperativ heißt es, also ich soll mich so verhalten, wie ich auch behandelt werden möchte, wie du sagst.
Und da müssen wir nur an den Masochisten denken. Der Masochist, der es genießt, Schmerz zugefügt zu bekommen, der würde das ja auch an andere weitergeben wollen, weil es für ihn ja die Erfüllung darstellt und dementsprechend wäre dann ja auch ein Sadist. Und das ist ja problematisch. Es ist ein sehr flaches Beispiel vielleicht, aber am Ende des Tages geht es ja genau um sowas. Also das eigene Wertesystem kann ja unmöglich schlechterdings für eine allgemeine Ethik herhalten. Gleichzeitig glaube ich aber auch, dass wir mit den Versuchen der Mathematisierung, der Quantifizierung von ethischen Normen, was ja auch mit verschiedensten Initiativen gemacht wird und gar kein neuer Hut ist. Also 2008 gab es ja schon von dem Eliza Jatkowski von dem Machine Intelligence Research Institute in San Francisco. Die hatten die sogenannte Coherent Extrapolated Volition. Das ist eine simulierte Abstimmung von den 7-8 Milliarden Menschen, die wir haben auf der Welt, aber nicht, wie sie eben tatsächlich denken, sondern wie sie denken würden, wenn sie keine Traumata erlitten hätten, wenn sie nie gekränkt worden wären. Also praktisch die Idealversion, die idealtypische Version dieser Menschen. Und aus diesen 8 Milliarden würde dann mathematisch ein Querschnitt erhoben und das wäre dann sozusagen die Grundlage einer Maschinenethik.
Also die haben eine Simulation gemacht, wie würden sich diese 8 Milliarden Menschen verhalten wollen, wenn sie nicht Trauma, Kränkung, sonst was erfahren hätten.
Die haben die nicht gemacht, das war die Theorie dahinter, das Konzept.
Ah, okay.
Das wäre allerhand, wenn man das wirklich geschafft hätte, also alleine schon aus Data Science.
Das hätte mich jetzt technisch schon,
ja, genau,
schon komplett mein Mind blown. Aber das heißt, es war eine theoretische Arbeit, wo sie überlegt haben, wenn diese 8 Milliarden Menschen nicht Traumata, Kränkung, sonst was erfahren hätten, wie würden die sich verhalten wollen? Und daraus einen Querschnitt gebildet und gesagt, das wäre so die grundethische Prägung.
Genau, das wäre das sozusagen das Fairste, was man erzielen kann. Das hat man ja auch zum Beispiel bei dem Phänomen der Algorithmic Bias. Das kennen wir ja alle, wenn die Trainingsdaten sozusagen durchsetzt sind mit menschlichen Vorurteilen und an die Maschine weitergegeben werden, dann kann die Maschine ja schlechterdings besser als die Trainingsdaten, die ihr zugrunde liegen, agieren. Das ist natürlich problematisch. Der Mensch ist fehlbar und mit Vorurteilen behaftet und diese Coherent Extrapolated Volition möchte das aushebeln, indem eben gar nicht die Chance gegeben wird, die eigenen Vorurteile mit in die Bewertung oder Formulierung einfließen zu lassen, sondern es wird eine idealtypische Version simuliert, wo du eben diese Vorurteile nicht hast.
Jetzt kommen wir dann ins Thema Data, müssen wir gleich noch einen kurzen Abstecher machen. Das heißt, du müsstest diese KI, damit sie ethisch fair ist, gegen diese Extrapolated Volition messen und sagen, wie weit weicht die KI davon ab, das Ergebnis? Oder müsstest du Daten generieren, die innerhalb dieser Extrapolated Volation sind, um die KI zu trainieren? Weil ansonsten, ich sage, nehmen wir jetzt einfach mal, das ist immer schön bildlich, schön greifbar. Ich trainiere einen Bildgenerierungsalgorithmus mit Instagram-Daten und dann gab es ja schon Beispiele, dass dann halt irgendwie Frauen vorzugsweise leicht bekleidet mit gewissen optischen Merkmalen und Männer eben anders gekleidet mit gewissen optischen Merkmalen als Idealtyp dargestellt werden, weil halt einfach da eine verzerrte Realität ist, dass viele Menschen, die sich auf Social Media präsentieren, da möglichst positiv präsentieren wollen und sich eben an gewisse Ideale annähern. Das heißt, ich müsste jetzt dafür diesen Bildgenerierungsalgorithmus, wenn ich sage, ich mache jetzt Fair Journey, nennen wir es jetzt einfach mal so, Fair Journey, müsste ich ja quasi die nur mit Bilder füttern, die in dieser Extrapolated Volation drinnen sind und damit fair wären.
Sozusagen. Also ich muss gestehen, ich weiß selbst nicht genau, wie das überprüfbar sein soll. Das ist ja bis jetzt auch Theorie geblieben. Ich habe es deswegen erwähnt, weil es von 2008, also über 15 Jahre alt ist schon ist. Und ganz aktuell wird zum Beispiel auch in Bonn bei uns in der Forschungsgruppe diskutiert, eben über die neuen Initiativen, das zu quantifizieren. Und was eben da oft vergessen wird, ist, dass die Grundidee ja schon eine Weile virulent ist, aber eben sich als schwierig umsetzbar erweist. Ich habe selber schon mal proklamiert, dass es möglich sein müsste, dass Maschinen das eben schaffen. Einfach deswegen, weil es auch bei ethischen sozusagen Grundannahmen geht es ja letztlich um Mustererkennung. Erkenne ich ein Muster, das mir gerecht erscheint oder ein Muster, das mir eben ungerecht erscheint? Und wenn ich es identifiziert habe, dann kann ich den Finger in die Wunde legen und eben dementsprechend eine ethische Entscheidung treffen oder auch eine bewusst unethische von mir aus. Aber das setzt es ja voraus, dass ich erstmal sozusagen, es ist letztlich auch binär kodiert, ne? Also gerecht versus ungerecht, aber sehr komplex natürlich, denn es hängt natürlich irgendwo letztlich vom Bewertungsmaßstab und wir wissen ja alle, dass eine Maschine selbst sozusagen nur eine Echokammer ist oder das chinesische Zimmer, also gar nicht so versteht, was das bedeutet. Also es hangelt sich nur an den Zeichen ab, den Indikatoren, die es in der Welt findet, ohne jetzt intrinsische Motivation oder eigene Interessen zu verfolgen, sondern das Einzige, was die Maschine will, ist eben möglichst nah an das programmierte Systemziel ranzukommen. Mhm. Und dementsprechend sind die Abweichungen dann auch zum Teil sehr groß, aber das ist die einzige erkennbare Motivation, die eingegebenen Ziele zu erfüllen.
Ja, was ich gerade schwer vorstellbar finde, wie du sagst, das Quantifizieren dieser Abweichung oder was ist der Maßstab, weil ich überlege gerade, wie weit ich mich aus dem Fenster lehne, Political Correctness. Weil da ist so mein Problem mit dieser Ethik. Wir haben ja jetzt viel darüber gesprochen, dass wir hier eine gewisse westliche und in Deutschland wahrscheinlich auch christlich geprägte Ethik haben. Und Jetzt ist die Frage, das, was uns fair erscheint, mag ja für andere wieder unfair wirken.
Genau.
Wie quantifiziere ich das? Weil das sind ja Werte, Wahrnehmungen, Moralvorstellungen. Wie kann ich das quantifizieren und dann Abweichungen machen? Weil das geht mir gerade nicht in den Kopf.
Ja, das ist ja genau auch am Kern des Problems aus meiner Sicht. Denn man kann nicht einfach einen Durchschnitt bilden. Auch letztlich würde es davon abhängen, wer hat sozusagen die meisten Vertreter, wer wird am stärksten repräsentiert. Und dann würden wir aus dieser sogenannten Marginalisierungsproblematik nicht rauskommen. Dann würden eben entsprechend die Positionen marginalisiert, die unterrepräsentiert sind.
Da gibt es ein schönes Zitat von dem, ich weiß jetzt auch, oh, super umstrittene Person, Larry Flint, der mal gesagt hat, ja, Demokratie, schön und gut, aber du kannst halt nicht vier Wölfe und einen Schaf fragen, was es zum Abendessen gibt.
Ja, genau.
Also, ne, das ist Demokratie, ja, aber sie muss eben auch Rücksicht auf gewisse marginalisierte Interessen nehmen, weil ansonsten, wenn du sagst, ich frage vier Wölfe und einen Schaf, demokratisch, habe ich eine Zweidrittelmehrheit, ich habe sogar 80% Mehrheit, dass es heute Abend Schaf gibt.
Ja, ganz genau. Also das, wir haben alle unterschiedliche Interessen und letztlich muss man auch einräumen, dass, und da habe ich jetzt keine Scheu, aus politischen Correctness-Gründen das zu sagen, dass bestimmte Positionen einfach schon a priori unethisch sind. Mhm. Also da dürfen wir nicht vor zurückscheuen und da muss man die Grenze ziehen und sagen, man kann nicht in eine wie auch immer geartete Quantifizierung oder ethische Programmierung alle Stimmen gleichberechtigt einfließen lassen. Mhm. Also auch die Terroristen zum Beispiel dürfen auch ihre Ziele da, das meinte ich ja damit. Wenn man den kategorischen Imperativ von Kant zu eng fasst, dann ist das genau das Resultat. Also was der Terrorist, der Masochist, der Sadist möchte, das wird dann auch zum Gesetz. Und das kann ja in einer allgemeinen Ethik nicht wünschenswert sein. Mhm. Und vielleicht ganz kurz zu meinen Überlegungen, was generell, es gibt ja nicht nur den kantischen Imperativ, sondern es gibt ja auch zum Beispiel von Hans Jonas oder von Adorno jeweils Variationen. Und Hans Jonas sagt zum Beispiel, dass keine Technologie entwickelt werden darf, die die Permanenz menschlichen Lebens in Frage stellt. Und das Problem ist natürlich...
Da fällt mir aber gerade einer ein, die es gibt.
Ja, ja, Nukleartechnik sehr wahrscheinlich.
Ich wollte gerade sagen, also mir fällt jetzt spontan die Atombombe ein, die ja doch irgendwie, ja. Ich meine, jetzt war Oppenheimer neulich erst im Kino, ich glaube, da wird sehr deutlich, wie stark diese Technologie jetzt die menschliche Existenz gefährdet. Aber Überraschung, das ist jetzt, die erste wurde 1945 abgeworfen, das sind jetzt fast 70 Jahre und es gibt es immer noch.
Es gibt es immer noch. Es wird zum Glück, gehen wir gerne auch auf das Beispiel ein, logischerweise. Die Menschheit hat erkannt, dass das sozusagen als Drohszenario taugt, weil es keiner haben will. Aber es muss dann letztlich immer noch, um effektiv drohen zu können, muss man zumindest so weit bluffen, dass der Rest der, also die Feinde, das eben hinnehmen und glauben. Sonst kann man ja nicht mehr drohen letztlich. Das ist ja genau der Punkt, wenn man per se immer wüsste, dass es ein Bluff wäre, dann nützt die Drohung nichts mehr. Deswegen persönlich, das ist auch nur eine Intuition, halte ich die ganze Debatte gerade um Putin auch tatsächlich für Drohgebaren. Selbst wenn wir jetzt in Deutschland, Gott behüt's, einen Einschlag hätten einer nuklearen Waffe, dann wäre ja in keinster Weise für Russland auszuschließen, dass es auch sozusagen über, wie bei Tschernobyl damals, da kam es zu uns rüber. Wer kann schon sagen, dass es dann nicht auch Russland mit verseucht?
Gut, aber anderes Thema.
Ja, gerne.
Ich stelle jetzt mal ein, weil wir wollen ja irgendwie über Daten und KI reden.
Natürlich.
Aber jetzt hast du gesagt, ne, dort ist den Imperativ, der eben sagt, okay, es darf keine Technologie entwickelt werden, die die Permanenz der menschlichen Existenz gefährdet.
Ja.
Und ich glaube, jetzt haben viele von uns haben den wunderbaren Film mit Arnold Schwarzenegger gesehen, wo er als Killer-Roboter aus der Zukunft in die 80er reist, Terminator, KI, Skynet.
Ja.
Ist KI jetzt in deiner Sicht eine Technologie, die die Permanenz menschlichen Lebens gefährdet?
Das ist ja genau das Problem. Das weiß man ja vorher nicht per se. Als man die Nuklearkraft entdeckt hat, war das jetzt keine Technik, die per se die Permanenz menschlichen Lebens oder unsere Spezies gefährdet. Das wurde erst zu einer solchen, als man gesehen hat, okay, man kann daraus auch eine Bombe machen. Und wenn man genug dieser Bomben hat, dann kann man eben alles Leben auf dem Planeten auslöschen. Solche Sachen ergeben sich halt auf dem Weg oftmals. Und das ist das Problem.
Das heißt, man weiß es bei KI jetzt noch einfach noch nicht, ob das dieses Level erreichen kann. Oder
ja,
soll,
genau.
Oder, ne, soll auf gar keinen Fall, aber ob das dieses Level erreichen kann.
Also grundsätzlich kann es das mit Sicherheit. Mhm. Nuklearwaffen sind ja nur in Anführungsstrichen Sprengköpfe, die eben keinen systemischen Einfluss haben.
Ja.
Wenn man sich aber überlegt, dass KI ja in so viele Bereiche, also es wäre ja auch zum Beispiel völliger Schwachsinn aus meiner Sicht, wie das in dem aktuellen KI-Film The Creator war, dass eben da ein nuklearer Angriff von einer KI gesteuert war, oder auch bei Skynet, das Beispiel, das du genannt hast, was ja auch der Krieg der Maschinen gegen die Menschheit, der dann auch mit Waffen geführt worden ist, das ist völlig ineffizient. Man muss sich überlegen, ein KI-System sucht immer nach dem effizientesten Weg. Also wird eher der Brunnen vergiftet. Da gab es ja auch die Affäre um, ich glaube, Corporate Pharmaceuticals hieß die Firma. Die hatten eine KI, die normalerweise weg von Toxizität geht und eben Heilmittel sucht. Und dann hat man eben von 0 auf 1 geschaltet, also hin zur Toxizität, das ausprobiert. Und es gab innerhalb von 6 Stunden 40.000 neue Giftstoffe, die bisher nicht existiert haben. Ja. Und das ist etwas, wo ich sage, das sind reale Gefahren. Nanotechnik ist eine reale Gefahr, weil sie einfach unfassbar schwer zu kontrollieren ist, tendenziell ohne KI gar nicht. Drohnen und Co., das sind Dinge, oder eben Fallouts, dass eine KI den elektrischen Grid einfach abschaltet und oder das Internet und dadurch die Welt eben in 10 Tagen stilllegt. Okay. Das wären für mich Übernahmeszenarien, die denkbar sind, aber die kommen auch nicht, und das dürfen wir nicht verwechseln, einfach aus schlechter Laune oder weil die KI jetzt die Weltherrschaft will oder einen schlechten Tag hat, um Gottes Willen. Das passiert aus Missverständnissen, wenn überhaupt. Also aus unseren Fehlern. Wenn wir zum Beispiel, es gibt das berühmte Paperclip-Szenario, sagen zu einem System, das kompetent genug ist, stell uns einfach so viele Paperclips in Büroklammern her, wie du schaffst, und wir machen keine Replikationsobergrenze, dann könnte es natürlich sein, dass alle Ressourcen dieses Planeten verschwendet werden dafür. Und noch mehr. Das sind diese klassischen Abstimmungsfehler. Was man gemeint hat, hat man nicht gesagt. Und umgekehrt. Die KI macht nur, was sie versteht dann.
Also in dem Moment ist es so ein Picknick-Problem, also Problem in Chair, not in Computer.
Das Problem sitzt meistens vor dem Computer.
Ja, aber das heißt, ne, also das finde ich auch ganz, ganz wichtig, zu sagen, also so Szenarien, dass eine KI, wir nennen jetzt über die KI, aus eigener Motivation jetzt anfängt, keine Ahnung, Killerroboter, die aussehen wie Arnold Schwarzenegger, zu produzieren und die Menschen umzubringen, das gibt keine Eigenmotivation dazu. Wenn, dann passiert es durch irgendeinen Bedienfehler, weil ein System, was hinreichend mächtig ist, also von der Kompetenz, von den Zugriffen, weil um ein elektrisches Grid auszuschalten, musst du ja auch auf sehr viele Systeme zugreifen und so weiter. Ein System, was hinreichend mächtig ist, kann durch einen Bedienungsfehler unabsichtlich so einen Effekt auslösen, weil, wie du sagst, ne, es halt einfach wieder in der Kommunikation schief geht.
Ja, genau. Ich glaube, dass auch einer der Berufe der Zukunft neben Prompt Engineer wird sein, sozusagen Mediator zwischen oder Übersetzer, Translator zwischen KI-Systemen und Menschen. Also was hat der Mensch gemeint? Und eine Eindeutigkeit zu schaffen, einfach, dass die Eingabe-Interfaces, die wir so haben, das nicht hergeben. Also daher ist es meine Intuition, dass man da, das wird eine eigene Berufssparte werden, sehr wahrscheinlich. Oder die Dinge werden sich so vereinfachen, dass es idiotensicher gehandhabt werden kann. Aber eins von beidem müsste passieren. Und dass idiotensicher ist, zeigt mir deinen Gesichtsausdruck, das glaubst du noch nicht dran.
Ich habe ein paar Sätze zu Foolproof gelernt, und der eine sagt einfach, nothing is foolproof to a talented fool.
Ja, genau, du musst erst mal auf die Fails kommen, ja, das ist wohl wahr.
Es ist, sorry, aber da bin ich jetzt, nothing is foolproof to a talented fool, ja, also Johannes, solange wir in der menschlichen Kommunikation, also solange zwei Menschen sich ja schon missverstehen können, weil unsere Sprache eben so ungenau ist und wir halt Sprache als das Hauptkommunikationsmedium haben. Und mit einem Computer ist es ja noch viel mehr als gerade Sprache, da hast du noch die Übersetzung in Schriftsprache. Noch, ja, okay, gibt Voice to Text, bla bla bla. Aber solange wir beide uns missverstehen können, können wir ja nicht ausschließen, dass eine KI uns missversteht.
Auf keinen Fall. Also ich bin da ja ein großer Verehrer von einem guten alten Wittgenstein, der ja mit seinem Tractatus Logico Philosophicus den er ja im Schützengraben im Ersten Weltkrieg geschrieben hat, was man sich mal vorstellen muss. Er hat ja da die Grenzen der Sprache und des Sagbaren letztlich ausgelotet. Also wo hört die Sprache auf, eindeutig zu sein? Was können wir sozusagen nicht mehr in Sprache kodieren? Und das zeigt uns einfach auf, dass die Sprache, so differenziert sie auch sein mag, und Literaten können davon ein Lied singen, immer noch ein grober Klotz ist. Und es muss dekodiert werden. Das wird oft vergessen. Mhm. Wir kodieren unsere Gedanken in Sprache und schicken die sozusagen die Signale in die Welt hinaus, denken, es ist alles eindeutig, und es muss dann auf der anderen Seite aber dekodiert werden. Mein letztes Buch handelt ja über Brain-Computer Interfaces, ein Login für die Matrix. Und tatsächlich geht es da um die Prämisse, kann man das vielleicht durch eine direkte Verschaltung der Gehirne abändern? Also es gibt ja schon tatsächlich, das ist ja schon sehr lange vor Neuralink möglich gewesen, Gehirne zu verbinden zu einer Art Internet of Brains. Das hat ja schon funktioniert, also in verschiedensten Gaming-Kontexten. Da hat man zum Beispiel 300-400 Kilometer lagen die auseinander, zwei Universitäten. Der eine hat den anderen Spieler gesteuert durch seine Gedanken. Dann gab es ein neueres Experiment, da haben mehrere Spieler Tetris gespielt aufgrund der Anweisung eines Senders. Und der musste ja blitzschnell sozusagen entscheiden, kippe ich das den Körper oder nicht. Ja. Das sind eben Dinge, klar, das funktioniert, aber eine klare Grenze sehe ich halt gesetzt, wenn es darum geht, um emotionalen Gehalt, Subjektivität und Co. Das ist nicht kodierbar, das ist durch Sprache auch nur unzureichend, unscharf, vermittelbar, und es sind eben keine binären, klar logischen Entscheidungen, sondern das hat mit der eigenen Resonanzkammer zu tun, und das lässt sich nicht so einfach objektivieren.
Das heißt aber auch, wenn wir es schon nicht objektivieren können, wie soll es dann in einem Computer, der, wie du sagst, also jetzt, ich nehme jetzt Computer, KI-System ist ja immer irgendwo binär kodiertes System, was versucht mit dem Ergebnis, das es erzielt, möglichst nah an den gewünschten, vorgegebenen Output ranzukommen.
Ja, ganz genau. Und die Frage ist halt eben, was ist der richtige Weg? Bringen wir der Maschine bei, sozusagen Ambivalenz zu denken und sozusagen diese menschliche Note, dieses Unscharfe irgendwie nachzuvollziehen, mit der Gefahr, dass sie dann verwirrt wird und dass zum Beispiel katastrophale Unfälle entstehen können, aus denen aber gelernt werden kann? Ja. Oder muss der Mensch sich sozusagen auf diese Eindeutigkeit der Maschine einlassen? Das ist für meine Begriffe eine der Grundfragen bei diesem Übersetzungsproblem.
Provokante Frage, was ist einfacher? Ist es einfacher, die Menschen auf eine Eindeutigkeit zu erziehen? Haben wir die letzten Jahrhunderte, glaube ich, bewiesen, dass es noch nicht da ist.
Eher nicht.
Eher nicht. Oder ist es einfacher, eine Maschine auf Uneindeutigkeit zu trainieren? Und wie? Also was fehlt noch, um eine Maschine uneindeutigkeitstolerant zu machen?
Ich weiß nicht, ob ich die Frage beantworten kann. Ich denke nicht. Ich kann mich aber annähern mit einem Beispiel, das mir dazu einfällt, im Kontext von diesen algorithmischen Vorurteilen, Algorithmic Bias halt eben. Da wurde ja entschuldigend gesagt, eine Theorie war zu sagen, hey, warum macht ihr der Maschine einen Vorwurf? Die Entscheidungen des Menschen sind doch opak. Die sind auch unklar, und woher kommen sie? Also
opak heißt versteckt, verdeckt. Das heißt, ist es auch unklar, nicht transparent.
Undurchsichtig.
Genau, ja.
Und das heißt eben, der Mensch, der konfabuliert letztlich oftmals, warum hat er sich so entschieden? Also konfabuliert heißt, im Nachhinein legt er sich das zurecht. Redet sich das schön oder sagt, es ging nicht anders. Oder er hat Gründe, die aber vorgeschoben sind. Dann räumt man der Maschine ein, ja, warum soll die Maschine denn so viel besser sein, wenn der Mensch sozusagen ein opakes Rätsel ist? Warum soll die Maschine dann eindeutig sein? Dem habe ich entgegengehalten, dass die Maschine im Gegensatz zum Menschen halt eben das Potenzial hat, immer stabile Ergebnisse zu liefern. Die Maschine hat eben keine intrinsische Motivation, keine Emotionalität und hat kein eigenes Interesse, bestimmte Gruppen, sage ich mal, zu marginalisieren, wie es ja durch diese Vorurteile oder Biases ja dann passiert. Und genau deswegen müssen wir die Maschinen so trainieren, dass sie eben besser sind als wir in dem Punkt. Das ist mein Argument. Weil sie das Potenzial haben und der Mensch eben ganz offenbar nur limitiert das Potenzial hat.
Das heißt, der Mensch trifft ja Entscheidungen und rechtfertigt die im Nachhinein, nachdem er sie getroffen hat. Also du triffst eine Entscheidung aus nicht transparenten Gründen, zum Beispiel, keine Ahnung, das Paar Schuhe finde ich total geil. kaufst einfach dieses Paar Schuhe und rechtfertigst im Nachhinein die Entscheidung, dass du jetzt gerade irgendwie 500 Euro für ein paar olle Schuhe ausgegeben hast, wo es günstigere auch getan hätten mit, ja, ich brauche neue Schuhe und ich muss ja repräsentativ sein, und rechtfertigst diese Entscheidung vor dir oder Haushaltspersonen, die auch dann mal nachfragen könnten, warum hast du denn jetzt gerade 500 Euro für ein paar Schuhe rausgeballert?
Ja, also tatsächlich ist es nicht immer nur so, dass der Mensch das gar nicht weiß, sondern die wahren Gründe eben verbirgt, und durch sein Konfabulieren wird das dann wieder undurchsichtiger, als es ist letztlich. Mhm. Nichtsdestotrotz, es hängt, auch da habe ich ein bisschen was zu geforscht, also es geht ja da letztlich auch um den freien Willen und wann wird eine Entscheidung bewusst. Es gibt ja die berühmten Libet-Experimente, wo man anscheinend nachgewiesen hat, dass da eine zeitliche Verzögerung stattfindet. Also die Entscheidung wird getroffen und die Bewusstheit ist erst ein paar Sekunden danach. Ist auch kein Messfehler per se. Es ist nur so, dass wir der freie Wille bewegt sich für meine Begriffe auf einem zeitlichen Spektrum. Das heißt, wenn wir in diesen kurzkettigen Entscheidungen bewusst wären, zum Beispiel im Sport oder in der Musik, wenn wir an Musikanten denken, die sind doch im Leben nicht die ganze Zeit bewusster die Noten am Dekodieren, und sonst könnten sie ja gar nicht in dieses emotionale Spiel kommen. Genauso ein Athlet, der darüber nachdenkt, mit welchen Muskelgruppen er genau jetzt den anderen Rugby-Spieler tackelt, der bricht sich den Hals. Also da ist keine Zeit für bewusste Aktionen, und die Bewusstwerdung geschieht erst im Nachhinein. Das ist ganz erwiesen für meine Begriffe.
Ganz kurz, um die Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal abzuholen, das heißt, in diesen Experimenten wurde eben über Messungen nachgewiesen, dass du eine Entscheidung triffst und schon, sag ich mal, gewisse Aktionen machst, die zeigen, dass diese Entscheidung getroffen ist. Aber das Gehirn realisiert erst kurz drauf, dass du diese Entscheidung getroffen hast. Das heißt, du weißt, dass du jetzt, also, da steht ein Glas Wasser und eine Cola, und du hast entschieden, dass du die Cola nimmst, bevor du weißt, dass du die Cola nimmst. Und dann später noch, bevor du rechtfertigst, warum du jetzt die ungesunde Cola genommen hast, statt das Wasser.
Ja, im Prinzip genau.
Das heißt, da konfabulierst du dann und sagst, ah, ich war müde, ich habe ein bisschen Zucker gebraucht, bla bla bla.
So wird dann, genau, dann wird dann da ein Schuh draus, in dem man dann eben sich das irgendwie zurechtlegt und möglichst gut dabei wegkommt. Das ist das Phänomen der Konfabulation. Aber mein Lieblingsargument ist eben zu sagen, das hatte ich letztes Jahr auch bei meinen Studenten, was ist, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendeinem der Anwesenden oder umgekehrt einer der Anwesenden mir eine scheuern würde und rennt aus dem Raum. Ich habe dann ein paar Sekunden Zeit für einen Reflex, alles danach ist eine bewusste Handlung. Ja. Wenn ich aber weiß, oder derjenige, dass wir uns in 3 Monaten wiedersehen, kann man sich 3 Monate lang überlegen, was man macht. Da ist der Freiwille komplett im Spiel, und die einzigen determinierenden Faktoren sind eben dann Prägungen, wie man sozusagen sozialisiert worden ist und so weiter. Also es ist auf einem zeitlichen Spektrum.
Ganz bildlich formuliert, die Person, die bei dir studiert, kommt nach vorne, scheuert die eine. Und du kannst jetzt entweder entscheiden, lasse ich ihn rausrennen oder packe ich ihn und zahle es ihm.
Ja, du hast juristisch 2 Sekunden Zeit zurückzuschlagen. Also von daher, das gilt dann auch als Reflex.
Jetzt mal kurze Frage, wie oft passiert dir das, weil du so genau weißt, dass es 2 Sekunden sind? Also wie oft kommen Studierende zu dir?
Rein theoretisches Konstrukt.
Okay, gut. Wollt ja wissen, wie es bei euch im Hörsaal zugeht. Und das heißt, wenn du weißt, okay, hey, die Person kommt 3 Monate später wieder rein, kannst du dir überlegen, okay, hey, spreche ich sie drauf an oder gehe ich jetzt einfach hin und repay in kind?
Genau, aber das Problem, was ich halt ausmache, ist, die Entscheidungsqualität wird ja nicht besser, je länger der Zeitraum ist. Also das kann ja auch ganz problematisch sein, wenn man jetzt wirklich die 3 Monate Zeit hat, dann überlegt man sich, ah, dann mache ich jetzt das und das und nee, dann, wie auch immer, dann hat man ja verschiedenste Optionen, die man durchspielen kann. Und die authentischste Reaktion ist tatsächlich die im Reflexzeitraum, wo man nicht drüber nachdenkt. Das ist das Verrückte. Okay. Und deswegen, also das ist ganz spannend. Für meine Begriffe gehen die ganzen Theorien des freien Willens, schlagen fehl, die auf eine Absolutheit abheben. Mhm. Also entweder gibt es ihn gar nicht oder er ist immer verfügbar. Und die vernachlässigen komplett diese zeitliche Ebene. Mhm. Und allgemein habe ich das Gefühl oder die starke Intuition, dass das Streben nach absoluten Ergebnissen die meisten Theorien, die zeitgenössischen, einfach blockiert. Weil es ist ja eine intuitive Sache schon, anzuerkennen, dass wir eben vieles, vieles in unserem Leben ist nicht so eindeutig, sondern bewegt sich auf Spektren eher. Die ganzen Theorien, die das negieren, die gehen ja dann ein gutes Stück weit an der Lebensrealität vorbei und sind da allein schon intuitiv nicht so überzeugend. Man versucht es aber dennoch, in so eine Einheitlichkeit reinzupressen, weil ja alle die kopernikanischen Wenden und so im Kopf haben. Und das Problem ist aber, wir haben die meisten dieser grundlegenden physikalischen Sachen ja geschnallt. Ambivalentere Sachen haben wir nicht begriffen, wie Relativitätstheorie oder Quantenmechanik, jedenfalls nicht verbinden können. Und da wird es dann komplizierter. Und da ist dann die große Hoffnung natürlich, dass uns KI-Systeme irgendwann dabei unterstützen können.
Das heißt also, unser Gehirn, ist jetzt mal ein bisschen provokant gesagt, unser kleines Steinzeithirn, was dazu gedacht ist, Nüsse im Wald zu sammeln, ja, kriegt einfach diese Uneindeutigkeiten oft noch nicht so ganz hin. Und wir versuchen uns vereinfachte Brücken zu bauen, die eben über absolute Systeme, über 1 und 0 gehen. Und jetzt hoffen wir, provokant gesagt, dass ein System, was auf Einsen und Nullen basiert, unsere ganze Ambivalenz, dieses ganze Spektrum in Einsen und Nullen packt und uns eindeutige Ergebnisse gibt und bauen uns dafür eine KI. Und haben dann die Erwartung, dass das funktioniert. Also auch sehr spannend.
Ich weiß nicht, ob das eine bewusste Entscheidung war. Also der Zeitraum wäre lang genug gewesen. Im Reflex war es nicht. Aber das Verrückte ist ja tatsächlich, um da nochmal den Bogen zu KI und der Simulation der menschlichen Intelligenz zu schlagen. Das ist ja tatsächlich seit ungefähr 70 Jahren, seit man den Begriff geprägt hat, oder knapp 70 Jahren, 1956 wurde ja zum ersten Mal Artificial Intelligence als Begriff gesetzt. Und da ist ja schon offensichtlich das Prinzip der Simulation drin. Also die Intelligenz, die wir da erzeugen, ist ja künstlich. Die ist ja nicht natürlich, die entstammt unserem natürlichen Gehirn. Aber sie ist eine Nachahmung, eine Emulation unserer eigenen Intelligenz. Von Anfang an wurde KI entwickelt, um den Menschen zu unterstützen in seinen Tätigkeiten. Dementsprechend, damit die Systeme das können, müssen sie natürlich sich asymptotisch an die menschlichen Fähigkeiten annähern. Und jetzt, wo nach den ganzen Jahrzehnten und nach 2 KI-Wintern das Ganze langsam aber sicher besser wird, wundern sich die Leute und sagen, ah, der Chatbot hat Bewusstsein. Das ist für meine Begriffe komplett am Thema vorbei. Also auf so vielen Ebenen falsch. wir können Intelligenz messen, aber auch mit großen Abweichungen. Ja. Aber wir haben keinerlei Möglichkeit, Bewusstsein zu quantifizieren, außer dass wir eben sagen, ist derjenige responsiv oder nicht, also binär. Ist da irgendwie noch Awareness oder nicht? Das zeigt mir ganz deutlich, dass wir da weit hinterherhinken. Und dementsprechend, solange wir keine klaren Definitionen haben von Bewusstsein, brauchen wir über Chatbots, die emergent bewusst werden, nicht zu philosophieren. Das ist nicht zu befürchten und zeigt einfach, mein neues Buch wird heißen, die ungefähr zumindest die 10 KI-Gebote, und ein Thema davon ist eins der Gebote, dass wir solche sogenannten Anthropomorphisierungen nicht mehr machen dürfen. Also annehmen, nur weil ein Bot menschenähnliche Reaktionen zeigt oder Formulierungen hat.
Ja, ey, es ist
verrückt.
Absolut. Also ne, ja, also ich wehre mich auch ein Stück weit gegen diese, du haust mir schön die Fachbegriffe raus, ich wehre mich immer gegen diese Vermenschlichung von KI.
Ja.
Nur weil etwas wirkt wie ein Mensch, ist es noch, oder die, ne, ist aber eine philosophische Frage, ist es dann schon ein Mensch? Und das heißt für mich jetzt nochmal abschließend, weil ja, du bist ja auch hier Dozent, das heißt, wir müssen auch hier die Benchmark von der Dreiviertelstunde schaffen, drin zu bleiben.
Normal so 90 Minuten, deswegen, ich bin im Flow.
Ja, ach so. bist erst warm gelaufen, na super. Das heißt aber, ne, solange wir selber von Bewusstsein und Intelligenz nur rudimentäre Definitionen haben, wird es halt auch schwer, diese Systeme künstlich daran zu messen. Und aber auch nochmal Richtung Ethik, wir können nicht erwarten, wenn wir ein künstliches System mit unseren Vorurteilen füttern, dass es diese nicht widerspiegelt in seinen Ergebnissen. Also wir können nicht erwarten, dass eine KI uns, eine unperfekte Welt, die wir einer KI als Vorbild geben, uns dann eine perfekte Welt auswirft.
Ja, zumindest noch nicht. Also Stand jetzt ist eben, dass die Systeme
vielleicht bald
keinerlei Identifikation für gerecht, ungerecht haben. Und das müsste man tatsächlich erst durch Trainingsdaten oder durch Methoden, die es noch nicht gibt, vermitteln. Und dann wäre das denkbar, dass wir sogar korrigiert werden durch KI. Das will ich gar nicht ausschließen.
Oh weh. Das habe ich bei meinen Lehrern schon gehasst, wenn die mich korrigiert haben.
Ja so, gut, aber wenn sie halt recht haben, dann haben sie recht.
Das ist eine subjektive Wahrnehmung.
Ja gut, das ist fast alles. Ne?
Lieber Johannes, jetzt aber, damit wir drinbleiben und nicht ein bisschen rausschnibbeln müssen, ganz schnell, was war denn so das letzte Lied, das dir als Ohrwurm jetzt einfach nicht mehr aus dem Kopf ging?
Oh, das letzte Lied, ja gut. Das ist jetzt wahrscheinlich lustig, weil das schon recht alt ist. Ich glaube, über 50 Jahre. Das ist Amarillo von Tony Christie. This is the way to Amarillo.
Oh Gott, ich kann nicht singen, jetzt weiß es wieder jeder.
Das höre ich immer beim Training.
Okay, cool. Und dann die Frage, würdest du bitte den Zuhörern und mir ein Buch empfehlen, das nicht von dir stammt und das, ich nenne es mal, annähernd bürotauglich ist? Also jetzt nicht irgendwelche...
Bürotauglich? Ach so.
Ja, also nicht irgendwas, wo ich rot anlaufe und die Leute mich fragen, was für Schundromane ich da lese.
Nee, das wäre tatsächlich dann kein Roman, weil wir das natürlich thematisch anknüpfen wollen. Eins der überzeugendsten KI-Bücher, Sachbücher, die ich jetzt im Kopf habe, das ist aber schon lange her, dass ich es gelesen habe, dennoch sehr empfehlenswert, ist Our Final Invention von James Barrett, der eigentlich Dokumentarfilmer ist. Und er proklamiert eben, dass KI in beiden Fällen, also sowohl im dystopischen als auch utopischen Szenario, die letzte Erfindung ist, die wir machen mussten. Weil die Systeme dann eben im positiven Fall alles weiter für uns machen, was wir wollen. Und im negativen Fall, weil wir abgehängt sind, nichts mehr zu sagen haben.
Auch schön.
Das ist sehr verkürzt. Also die Lektüre lohnt sich trotzdem noch, aber das ist der Hintergrund.
Cool. Da bin ich jetzt auch immer gespannt. So, ich bin kein Fan von diesen Kurzzusammenfassungen. Also ich mag es, um eine Idee zu kriegen, ob es sich lohnt, es zu lesen. Aber auf jeden Fall dann an der Stelle mal interessiert mich die Herleitung, wie er an dieser Stelle, der Autor, zu dem Schluss kommt. Danke dir, Johannes. Und damit nochmal ganz lieben Dank, dass du da warst, dass du dir die Zeit genommen hast in deinem Kalender. Und ja, an alle Zuhörerinnen und Zuhörer auch nochmal die Aufforderung, ihr würdet mir einen riesen Gefallen tun, wenn ihr jetzt auf Abonnieren, Liken klickt oder auch Feedback da lasst an mich, an Johannes. Er ist auch bei LinkedIn aktiv. Vorsicht, er hat da einen zweiten Vornamen.
Ja, genau.
Man muss ihn als Karl Johannes Lierfeld suchen, dann findet man ihn auch. Und damit danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid.
Vielen Dank, lieber Christian.